In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, Oberstaatsanwalt und Pressesprecher der Strafverfolgungsbehörden, und ich hoste das Ganze hier. Und in der heutigen Folge wird es um das Thema Kunstdelikte gehen, für das wir bei der Staatsanwaltschaft Berlin eine eigene Abteilung haben. Und die Dienstälteste in diesem Bereich ist Staatsanwältin Eva-Maria Lösing, die ich ganz herzlich begrüße.
Vielen Dank.
Stell dich doch erstmal kurz vor, wie bist du in diese Abteilung gekommen? Was motiviert dich an diese Abteilung? Motiviert dich überhaupt was an diese Abteilung?
Ja, ich bin schon länger in der Behörde und habe damals, wie allgemein üblich, in einer allgemeinen Abteilung begonnen und war dann unter anderem in einer Spezialabteilung für Verkehrsdelikte tätig, die es heute so nicht mehr gibt. War dann ein paar Jahre in einer Jugendabteilung und in der Abteilung für Kapitaldelikte, bevor ich im Mai 2021 in die Abteilung 252 gewechselt bin. Wir sind eine allgemeine Abteilung und bearbeiten in Sonderzuständigkeit Kunstdelikte.
Was insofern auch ganz sinnvoll ist, weil es beim LKA schon seit längerer Zeit quasi ein spezielles Kommissariat gibt für Kunstdelikte, und das ist bundesweit einzigartig.
Also das LKA hat ein eigenes Kommissariat für Kunstdelikte seit 2008. Das gibt es dreimal in Deutschland, außer in Berlin, auch in München und Stuttgart. Aber eine Sonderzuständigkeit der Staatsanwaltschaft ist quasi einmalig in Deutschland. Es gibt nur noch in München, so ein bisschen abgespeckt, da ist ein Staatsanwalt, sammelt es bei sich. Aber dass es eine Staatsanwaltschaft gibt, die in einer Abteilung das konzentriert, ist einmalig in Deutschland.
Warum gibt es überhaupt die Notwendigkeit für Sonder-LKAs? Also in München kann ich es mir noch vorstellen, da sitzt das Geld, da sitzen die Kunstsammler in Berlin. Ja gut, auch ein paar, aber wie kam das denn, dass das LKA sich da überhaupt eine Sonderzuständigkeit gegönnt hat in dem Bereich?
Ja, offensichtlich ist hier schon so in den 70er Jahren aufgetaucht die Problematik, dass an der Mauer immer wieder Kunstobjekte aufgetaucht sind. Da ist bei der Polizei die Notwendigkeit entstanden, dass da spezielle Ermittler tätig wurden, die sich damit auskannten. Und so hat sich das dann hinentwickelt, dass das LKA 2008 dieses eigene Kommissariat gegründet hat.
Also 28 Jahre nach dem Fall der Mauer, nein, 18 genau. Jahre nach dem Fall der Mauer, immerhin.
Ja, ja. Das ist natürlich Luxus.
In Berlin.
Ja, das ist natürlich Luxus. Das sieht man ja daran, dass es das nur dreimal in Deutschland gibt. Aber dieses Kommissariat profitiert natürlich von einer großen Expertise und kann letztlich auf Quellen zurückgreifen, die jetzt so ein normales Betrugskommissariat nicht hat. Man muss ja wissen, letztlich handelt es sich bei Kunstdelikten ja in erster Linie, es gibt ja keine speziellen Kunststraftatbestände. Wir sprechen hier von Diebstahl, Raub, Pehlerei, Urheberrechtsverletzungen. Und das wird ja grundsätzlich im LKA bearbeitet. Die haben Massen an Verfahren und haben weder die Möglichkeit noch die Kapazitäten oder die Verbindung da speziell zu ermitteln. Und das bietet das Kunst-LKA. Die sind weitreichend vernetzt mit Wissenschaftlern, Galerien, Auktionshäusern, Museen, Journalisten. Die können also auf einen großen Schatz an Informanten, aber auch auf viele Spezialisten zurückgreifen, die ihnen bei den Ermittlungen helfen. Und sowas kann natürlich so ein allgemeines Betrugs-LKA nicht leisten. Und davon profitieren wir halt auch.
Okay, bevor wir zu den einzelnen Ermittlungsmöglichkeiten und Schritten und was das so besonders macht, kommen, erstmal sozusagen das Szenario. Also wenn ich Kunstdelikte höre, bin ich so schön bei, keine Ahnung, über den Dächern von der Samuel Cary Grant. Also irgendwie die Leute, die sich über Glasdächer in Museen abseilen, dann schwarz gewandet als Gentleman Gangster unter irgendwelchen Infrarot-Alarmanlagen durchrobben, dann dezent irgendwie das wertvolle 40-Millionen-Bild aus dem Rahmen schneiden und dann mit dem Helikopter den Abflug machen. Das ist, wenn ich es im Vorgespräch richtig verstanden habe, nicht so ganz die Berliner Realität bei den Kunstermittlungen, oder?
Nee, schön wäre es. Dann würde ich im Polizeihelikopter hinterherfliegen und das so weiter ermitteln. Also die Realität sieht anders aus. Also wie gesagt, es handelt sich ja grundsätzlich um allgemeine Vermögensdelikte oder Raub, Hehlerei. ganz profan tauchen hier viele Sachen auf, die entweder bei eBay oder eBay Kleinanzeigen auffallen. Hinweisgeber weisen darauf hin, dass es sich dabei um gestohlenes Gut oder gefälschtes Gut handeln könnte. In Auktionshäusern tauchen Kunstwerke auf, die gefälscht oder gestohlen sein könnten oder sind. Das ist eher so die Realität.
Du hast noch einen Fall mitgebracht, da ging es um eine Bronzestatue. Wie ging es denn da los?
Genau, es handelt sich dabei um eine vermeintliche Lehmbruck-Statue, die große Sinnende. Die ist in Berlin in einem Auktionshaus eingeliefert worden. Und dort ist dann dem Mitarbeiter aufgefallen, dass es sich dabei um eine Fälschung handelt. Und dann ist das LKA ins Spiel gekommen. Das Auktionshaus setzt sich dann in Verbindung mit dem LKA. Die sind eng vernetzt. Und die Statue wurde dann sichergestellt und begutachtet. Und da hat sich dann bestätigt, dass sie gefälscht ist.
Aber das heißt, die Auktionshäuser haben irgendwie eine eigene Expertise. Die prüfen das Ganze vorher, haben da spezielle Prüfverfahren und wenn ich da irgendwie das verkaufen will, muss ich da schon mal quasi den Echtheitsnachweis erbringen können.
Ja, in der Regel ist es natürlich so, dass wenn jemand was einliefert in so ein Auktionshaus, dass die prüfen. Letztlich machen sich ja auch die Auktionshäuser selbst strafbar der Hehlerei, wenn die mit Wissen, dass Sachen gestohlen sind, diese Sachen versteigern, sodass da schon aus Eigeninteresse und um des Rufs Willens da geprüft wird. Erstens haben natürlich die Mitarbeiter eine eigene Expertise. Zweitens gibt es auch Register. Es gibt zum Beispiel das Art Loss Register in London. Das ist die weltweit größte Datenbank verlorener oder gestohlener Kunstwerke. Die ist 1990 gegründet worden von Auktionshäusern, Kunsthandel, der Versicherungswirtschaft und anderem. Und da ist ein Abgleich möglich. Also wenn jetzt ein Gemälde zum Beispiel eingeliefert wird und der Mitarbeiter oder das Auktionshaus haben Zweifel, dann wird immer abgeprüft, es handelt sich hier um ein registriert gestohlenes Kunstwerk und dann wurde halt die Polizei eingeschaltet.
Aber das funktioniert ja erstmal nur sozusagen, wenn ich Kunstwerke habe, die tatsächlich schon mal registriert waren und als echt und genau, dann gestohlen anerkannt worden sind. Was ist denn mit den ursprünglichen Fälschungen, die irgendwie auf den Markt kommen? Da habe ich ja quasi kein Gegenstück, das irgendwie in der Datenbank auftauchen kann.
Genau, das ist schwierig. Also da würde dann, wenn das Auktionshaus vermutet, dass damit nicht alles richtig ist, würde das Auktionshaus sich im Idealfall an das Landeskriminalamt wenden und die gehen in solchen Sachen mehrschrittig vor. Da gibt es erstmal eine Provenienzforschung. Also es wird geguckt, wo kommt das Kunstwerk her oder die Statue. Im Idealfall kann man sozusagen diese Linie vom Künstler bis zum, also aus dem Atelier des Künstlers bis zum aktuellen Standort minutiös nachverfolgen. Dann ist man ja relativ sicher, dass das Kunstwerk echt ist. Dann gibt es die Möglichkeit der Authentifizierung durch Experten, Kunsthistoriker, Kuratoren, Spezialisten, die Stiltechnik und Material begutachten und da Hinweise geben können, ob es sich um echte Kunst handelt, ob das Kunstwerk von dem vermeintlichen Künstler stammt oder nicht. Und letztlich gibt es die Möglichkeit der wissenschaftlichen Analyse. Da wird dann quasi wissenschaftlich durch Infrarotbildgebung, Pigmentanalyse, Radiographie ermittelt, handelt es sich um ein echtes Kunstwerk, weil die Fälscher naturgemäß Schwierigkeiten haben, vom ursprünglichen Künstler verwendete Materialien oder Techniken exakt nachzubilden. Oft handelt es sich ja um Künstler, die schon lange verstorben sind, Anfang des 20. Jahrhunderts. Da gab es ja ganz andere Farben. Da hat hier das LKA ein spezielles Gerät, das Raman-Spektroskop, mit dem unser LKA ohne das Gemälde zum Beispiel aus Öl zu beschädigen, untersuchen kann, was für Kunststoffe da drin enthalten sind. Dann könnte zum Beispiel das Ergebnis der Untersuchung sein, dass diese Stoffe, die da in dem Bild, in der Farbe enthalten sind, erst später entwickelt und patentiert sind. Also nicht zu Lebzeiten des Künstlers, sondern später. Und dann wüsste man, also der Künstler kann es nicht gemalt haben. Es handelt sich um eine Fälschung.
Wenn sich das irgendwie vor allem auf Bilder aus dem frühen 20. Jahrhundert bezieht, ist das quasi schon eine Reaktion der Kunstfälscherszene darauf, dass man irgendwie sagt, also ich muss jetzt gar nicht irgendwie anfangen mit irgendwelchen unentdeckten Rembrandts und so weiter, denn da falle ich sofort auf, weil ich die Materialien nicht habe. Und wenn ich aber quasi Kunstwerke fälsche, die noch einigermaßen neu sind, noch der Moderne, dem Expressionismus und so weiter zuzurechnen sind, da habe ich eine Chance, dass es quasi von der Pigmentstruktur her, von den Farben, von den Materialien noch einigermaßen ähnlich ist und ich deshalb ein geringeres Entdeckungsrisiko habe?
Das ist natürlich grundsätzlich richtig. Gleichwohl müssen natürlich bei den alten Kunstwerken muss es erstmal jemanden geben, der misstrauisch wird. Und bei den neuen hat man natürlich das Problem, dass da unter Umständen der Künstler noch lebt und man den fragen kann, hast du das Bild gemalt oder nicht? Das ist natürlich bei den älteren nicht so möglich. Beziehungsweise man hat dann Verwandte, die Auskunft darüber geben können, ob das echte Bilder sind, ob der Künstler das so gemalt hat. Also das Risiko hat man dann wieder, wenn es neuere Sachen sind.
Und wenn ich jetzt bei der großen Sinnen bin, da, ich meine, die gab es ja tatsächlich von Lehmbruck, die Statue. Das heißt, da sieht man dann irgendwie quasi an der Punktierung der Bronze, am Gewicht und so weiter, dass das nicht stimmen kann. Oder sind die dann irgendwie durchnummeriert als im entsprechenden Werkverzeichnis?
Da gibt es natürlich in unterschiedliche Aspekte. Und wenn man dann aufmerksam Mitarbeiter der Auktionshäuser hat, die, wie gesagt, ein Eigeninteresse daran haben, dass da keine gestohlene oder gefälschte Kunst über den Tisch geht, dann fällt dem sowas auf.
Das kann ich mir irgendwie alles noch gut vorstellen bei jetzt Bronzestatuen, bei Gemälden, bei Ölgeschichten und so weiter, wenn es dann auch wieder um Signaturen, Pigmentanalyse geht. Inzwischen ist es ja aber auch, da läuft ja auch gerade ein Verfahren parallel vor dem Landgericht, auch mit Fotokunst, so, wo einfach quasi dann Abzüge berühmter Fotografien von, ich glaube in diesem Fall waren es irgendwie Nan Goldin, Cindy Sherman, Helmut Newton und so weiter, die irgendwie eine Rolle gespielt haben, dass die wirklich als gefälscht auf den Markt kommen. Wie finde ich sowas denn bei Fotos raus? Also Fotoabzug ist doch Fotoabzug, oder?
Auch das ist in erster Linie Materialanalyse. Da hat sich natürlich viel geändert, gerade in der Fotografie. Und da kann man tatsächlich mit der unter dem Punkt wissenschaftliche Analyse und Provenienzforschung jede Menge Erkenntnisse erlangen.
Wie läuft denn so eine Provenienzforschung dann genau ab?
Naja, da wird, also wie gesagt, im Idealfall kann man den Werde oder den Weg des Kunstwerks vom Atelier bis heute zum Auffindeort nachvollziehen. Da wird dann ermittelt, wer war der Vorbesitzer, von wem hat der das Gemälde oder die Statue erlangt und so wird da halt Stück für Stück vorwärts gegangen und im Idealfall ist das ja alles irgendwie dokumentiert und schon wenn da Lücken sind, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass da irgendwas stinkt an der Sache.
Aber hat denn der normale freischaffende Künstler irgendwie so eine vernünftige Buchhaltung, dass man da ablesen kann, ich habe das Bild dann und dann gemalt und an den und den weiterverkauft?
Na, da geht man eher so von hinten vor. Also derjenige, der es einliefert, der würde dann ja sagen, also wir haben natürlich bei vielen Fällen, kommt, ich habe es am Flohmarkt gekauft, ich weiß nicht mehr wann genau und von wem genau, da ist dann zu Ende. Aber im Idealfall hat man ja gerade bei höherpreisigen Kunstwerken bekannter Künstler, die kauft der Besitzer, der es einliefert im Auktionshaus, ja in der Regel nicht auf dem Flohmarkt, sondern der kann sagen, ich habe es von XY gekauft und dann könnte man sich an XY wenden und versuchen, die Linie nach vorne zu verfolgen. Also aus der Richtung wird dann eher ermittelt.
Gibt es aber auch die Verkäufer von Kunst, die selber gutgläubig sind und denken, sie haben mir da das komplett wertvolle Werk und dann selber irgendwie erst beim Weiterverkauf feststellen, okay, das, was da 30 Jahre bei mir an der Wand hing, war leider dann doch nur eine einfache, billige Fälschung?
Naja, sagen wir es mal so, viele Besitzer der Kunstwerke möchten natürlich auch glauben, dass das echt ist, weil wenn es nicht echt ist, bekommt man ja dafür kein Geld. Das macht die Sache jetzt auch nicht leichter. Also es ist nicht so, dass Besitzer von Fälschungen von sich aus auf die Polizei zugehen und sagen, ich glaube, seit 30 Jahren hängt da was in meinem Wohnzimmer, was falsch ist. Da würden sie sich ja oft in das eigene Fleisch schneiden.
Das heißt, sie versuchen dann lieber es nochmal als echt weiter zu verkaufen und hoffen, dass es gut geht?
Genau, wahrscheinlich, ja.
Was treibt denn die Kunstfälscher eigentlich an? Was sind das denn für Typen? Sind das quasi die Ästheten, die es irgendwie nicht in die erste Reihe geschafft haben und sich jetzt irgendwie sozusagen ein bisschen Geld dazu verdienen? Oder ist das einfach knallhart auf Fälschung kalkuliert und reine Geldmacherei? Oder also irgendwie als Kunstfälscher muss ja schon irgendwie ein gewisses künstlerisches Gespür haben und auch irgendwie die Technik haben und so weiter. Siehe diese großen Fälle mit Achenbach und Ähnlichem, um das irgendwie überhaupt vernünftig hinbekommen zu können, oder?
So genau fehlt mir da natürlich der Einblick in die Psyche der Fälscher, aber letztlich kann man damit ja natürlich jede Menge Geld machen. Das fliegt nicht alles auf, weil, wie gesagt, ja auch nicht jeder der Beteiligten gesteigertes Interesse daran hat, dass es aufliegt. Und man kann jede Menge Geld damit machen. Es gibt Schätzungen, dass 40-60% der im Kunsthandel angebotenen Werke gefälscht sind. Und dann kann man sich vorstellen, was da für Geld umgeschlagen wird.
Und so dein Eindruck aus der Hauptverhandlung, wenn irgendwie mal so ein Kunstfälscher sozusagen oder ein Sammler, der da betrügerisch das weiterverkauft hat, wie auf der Anklagebank siehst, hat man da eher so das Gefühl, Respekt für die handwerkliche Leistung, die Fälschung so hinzubekommen? Oder ist das quasi, oder kann man irgendwie nachvollziehen, dass da irgendwie da auch ein künstlerisches Interesse an sich dahinter steht? Oder sind das einfach so die klassischen erwartbaren Betrügertypen?
Also ich habe ehrlicherweise hauptsächlich die Hehler dann vor mir gehabt und das sind ganz unterschiedliche Typen, das sind ja auch ganz unterschiedliche Bereiche. Also man hat, die Masse wird durchaus über eBay-Kleinanzeigen verkauft und ich glaube, da ist die künstlerische Motivation eher nebensächlich. Wir hatten aber auch schon einen Nachlasspfleger, der das Erbe des Berliner Fotografen Wilmar König verwalten sollte und der hat dann aus diesem Nachlass Fotografien über eBay verkauft. Das ist dann irgendwann aufgeflogen. Der ist auch verurteilt worden. Also wir haben eigentlich eher so die Hehler oder in dem Fall was Untreue. Wir haben sozusagen eher die dann die Ware weitergeben und nicht den Fälscher an sich.
Wir haben ja auch gerade im Augenblick so eine relativ große Diebstahlserie von Bronzestatuen aus Parks und Ähnlichem. Da geht es doch dann wahrscheinlich auch weniger um die Kunst, als dann einfach quasi buntmetalldiebstahlmäßig darum, Metall zu bekommen, oder?
Das spielt natürlich auch eine Rolle. Obwohl man nie weiß, ob Auftraggeber dann Liebhaber sind, die das gezielt in Auftrag gegeben haben, will ich jetzt bei dem vielleicht auch nicht unbedingt ausschließen. Aber auch den Materialdieb gibt es natürlich in dem Zusammenhang.
Aber letztlich sind es quasi irgendwie immer Zufallsfunde, wenn etwas weiterverkauft werden soll oder wird das LKA und irgendwie auch schon mal von Anfang an aktiv tätig und stellt fest, da wird irgendetwas gerade veräußert, da ist das im Schwange, da ist etwas weggekommen. Also wir hatten vorhin kurz darüber geredet, also Goldmünze aus dem Bodemuseum ist natürlich im Endeffekt auch ein Kunstdiebstahl, der dann auch quasi als wirklich größerer Stunt dann sich mal irgendwie abgespielt hat. Das sind aber die selteneren Fälle. Also habt ihr jetzt tatsächlich auch mal so Einbrüche in Museen oder bei Privatsammlern oder Ähnliches? Oder ist es eben dann doch eher wieder der Weiterverkauf?
Sowas kommt natürlich auch vor. Wir hatten zum Beispiel hier, das ist auch schon eine Weile her, den Diebstahl der schreitenden Pferde, der sogenannten Hitlerpferde, des Bildhauers Josef Thorak. Das waren Riesenstatuen, 1,5 Tonnen jeweils. Die standen vor der Reichskanzlei Hitlers und sind dann in den Wendewirren 1989 von einem Kasernensportplatz der russischen Armee in Eberswalde verschwunden. Und dann hat eine Hinweis...
Vielleicht könnte man noch mal kurz irgendwie die 45 Jahre zwischen Hitlers Tod 45 und den Wendewirren irgendwie überbrücken.
Okay. Also sie standen vor der Reichskanzlei und sind dann in der DDR aufbewahrt worden, haben da auf diesem Kasernensportplatz gestanden bis zur Wende. Und dann waren sie plötzlich weg, also 1989. Und dann gab es einen Hinweis ans LKA 2013, dass diese Pferde angeboten wurden. Und dann hat man hier ermittelt und die konnten dann tatsächlich 2015 sichergestellt werden in Westdeutschland. Und das hat tatsächlich dann aufploppen lassen, Erkenntnisse auch aus diesen Kreisen der NS-Sammlergruppen. Da wurden jede Menge Ermittlungsansätze oder Ermittlungserkenntnisse auch gewonnen. Also sowas hat man auch, sowas Aufsehenerregendes, aber in der Regel...
Das heißt, da sind wir in so einer Szene drin, wie wir sie aus Stonk und den gefälschten Hitler-Tagebüchern kennen, mit irgendwelchen Pseudo-Experten, die noch bekunden, ich war noch damals dabei, als Hitler das selbst aufgeschrieben hat und...
Ja, so ungefähr. Ich meine, das ist jetzt natürlich auch solche Riesenstatuen muss man ja auch irgendwo unterbringen, also auch verstecken. Und das ist schon was ganz Besonderes. Aber das ist tatsächlich eher die Ausnahme.
Aber apropos Verstecken von etwas größeren Statuen, die Sammler, bei denen man dann auch möglicherweise durchsuchen muss, sind dann doch auch in einigen Fällen eher die Wohlhabenderen, die auch eine ganze Reihe von Anwälten dabei haben und sich das überhaupt erstmal leisten können oder den Platz haben, um die Hitlerpferde zu verstecken und Ähnliches. Oder ist es irgendwie dann doch häufiger der kleine Mann von der Straße mit seinem 200 Euro Aquarell?
In der Regel ploppt das ja im Auktionshaus auf, sodass es zu den Durchsuchungen dann gar nicht mehr kommt, weil man das im Auktionshaus sicherstellt und dann von dem mit dem Wissensstand quasi ermittelt. Aber letztlich führt man dann, gibt es natürlich da dann eine Hausdurchsuchung, genauso bei dem wohlhabenden Kunstsammler wie bei dem Otto-Normalbürger.
Wie funktioniert das denn mit der Rückführung der Kunst eigentlich? Also ist da die Staatsanwaltschaft auch noch dann mit eingebunden oder kümmert sich auch das LKA darum, das doch zu ermitteln, dass man dann sagt, also das ist vor 40 Jahren dem und dem gestohlen worden, möglicherweise auch noch irgendwie vor 80 Jahren als NS-Beutekunst oder ähnliches und dass dann quasi diese gesamte Restitutionsgeschichte noch in Gang kommt und man versucht, das irgendwie an den Originaleigentümer oder dessen Erben irgendwie wieder zurückzugeben?
Ja, das ist auch ein Thema. Es gibt die Lost Art Datenbank, die dokumentiert Kulturgüter, die den Verfolgten der NS-Diktatur, insbesondere jüdischen Eigentümern zwischen 1933 und 1945 entzogen wurden, das sogenannte NS-Raubgut. Da werden Such- und auch Fundmeldungen registriert und dort werden dann frühere Eigentümer bzw. deren Erben mit den heutigen Besitzern zusammengeführt und dann werden Lösungen gefunden, wie man da zueinander findet. Das gab es auch umgekehrt. Es gab den Fall des Domschatzes von Quedlinburg. Da hat 1943 ein US-Soldat Stücke von diesem Domschatz in die USA ausgeführt. Und als die Erben dann versucht haben, die Stücke auf dem internationalen Kunstmarkt zu verkaufen, wurden diese 1992 zurück nach Deutschland geführt. Also auch diese Fälle gibt es. Da helfen die Register und eben auch die Vernetzung des LKA hier, der Wissenschaftler, der Journalisten, die alle Zugriff auf diese Register haben. Und so ist es möglich, da quasi Besitzer und Berechtigte zusammenzuführen und Lösungen zu finden.
Okay, wir haben die Datenbanken, wir haben die technischen Möglichkeiten des LKA, zum Beispiel zur Pigmentbestimmung und so weiter. Wahrscheinlich hat doch das LKA auch noch eine ganze Reihe von verschiedenen Sachverständigen an der Hand, auf die man dann immer wieder zugreifen kann. Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit da?
Das LKA hat natürlich jahrelang aufgebaute Netzwerke mit Handel, Sammlern, Journalisten, Galerien, Auktionshäusern, Wissenschaftlern und vor allem natürlich den Museen. Und je nachdem, wer dann Informationen liefern kann, arbeiten die mit den jeweiligen Experten zusammen.
Okay, noch eine Fallkonstellation, die wir ganz am Anfang schon mal irgendwie angesprochen hatten, meine ich, und die hier quasi so ein bisschen Behördenlegende ist, weil quasi die Rückführung des Stehlgutes an die Erbin direkt erfolgt ist, nämlich die Brille von John Lennon, die seitens der Staatsanwaltschaft Berlin dann mit großer Geste und Flug nach New York dann an Yoko Ono wieder ausgehändigt wurde.
Ja, das war natürlich hier für alle Beteiligten ein Highlight. Der Fall war so, dass der Chauffeur von Yoko Ono 2006 Gegenstände aus dem Besitz von John Lennon, nämlich Brillen, Tagebücher, ein Konzertmitschnitt und diverse andere Sachen, gestohlen oder unterschlagen hat und versucht hat, in Amerika die Witwe zu erpressen. Der ist damals festgenommen worden und in die Türkei ausgewiesen worden und hat es aber geschafft, diese Stücke in die Türkei zu verschaffen und hat sie dann 2017 in einem Auktionshaus in Berlin über einen Mittelsmann angeboten, hat da auch eine sehr hohe Anzahlung erlangt und dieses Auktionshaus ist dann insolvent gegangen. Und der Insolvenzverwalter dieses Auktionshauses hat dann die Staatsanwaltschaft informiert, als er so das alles gesichtet hat und ihm das aufgestoßen ist, dass das ja vielleicht nicht alles rechten Dings sein kann und hat die Polizei informiert und die haben sich dann die Sachen angeguckt und sind zu der Erkenntnis gelangt, dass es sich dabei wohl tatsächlich um echte Stücke von John Lennon handelt, haben den Kontakt zu Amerika aufgenommen und sind dann mit diesen Stücken ins deutsche Konsulat nach Amerika geflogen, um dort Yoko Ono zur Echtheit dieser Stücke zu vernehmen. Und das muss für alle Beteiligten sehr emotional und beeindruckend gewesen sein, weil tatsächlich die Witwe von John Lennon diese Stücke als echt identifiziert hat. Unter anderem gab es da ein Tagebuch, in dem John Lennon tatsächlich am Tag seines Todes noch Eintragungen vorgenommen hat. Und ja, diese Stücke sind dann letztlich derjenige, der sich diese Stücke angeeignet hat, der ist in der Türkei, da konnten die deutschen Behörden bisher nicht vordringen, aber der Komplize, der die Stücke in Berlin eingeliefert hat, der ist verurteilt worden und hat also auch auf die Rückgabe der Sachen verzichtet, sodass diese an Yoko Ono ausgehändigt werden konnten.
Aber letztlich war es sozusagen der Mensch irgendwie in dieser ganzen Kette, der nicht kunstaffin war, nämlich der Insolvenzverwalter, der stutzig geworden ist. Alle Gut. anderen haben irgendwie erstmal so die Augen davor verschlossen und gedacht, das ist schon in Ordnung so, das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Und dann kommt der nüchterne Jurist und Insolvenzverwalter und sagt, nee, irgendwie kann da was nicht stimmen, oder?
Ja, und es ist tatsächlich auch im Vorfeld eine Uhr versteigert worden, da ist es nicht aufgefallen. Aber wahrscheinlich war so das Konglomerat, das war dann doch ein bisschen auffällig, diese vielen Sachen auf einmal.
Kannst du denn doch ins Museum gehen und dir Kunst angucken, ohne zu überlegen, ist das wirklich echt oder da stimmt doch irgendetwas nicht?
Ja, so schlimm ist es noch nicht, weil ich ja tatsächlich im Arbeitsalltag auch viel mit den kleinen Sachen zu tun habe und nicht mit den großen Gemäldefälschungen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Die Prozessbeteiligten, bitte.